Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur April 2018 Ausgabe der Weinflaschen. Ich bin Holger Klein und begrüße wie immer Christoph Raffelt. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Heute Italien.
Italia.
Oh Gott, du bist laut.
Oh, okay.
Entschuldigung. Italien im Sinne von Lambrusco. Lambrusco ist ja, ach nee, wir fangen ja sonst immer anders an, damit die im Chat alle völlig wahnsinnig werden, weil es nichts zu saufen gibt, ne?
Ja, aber macht ja nichts. Können wir ja gleich einsteigen.
Können wir auch machen. Aber wir haben nur so viel zu erzählen.
Ja.
Also, weil...
Aber wir können ja dabei trinken.
Das stimmt, das können wir tun. Lambrusco, ne? Ist dieses Zeug, also ich kenne ihn aus der Verwandtschaft, ein älterer Herr aus der Verwandtschaft, sagen wir mal so, der bestellt beim Italiener immer entweder Lambrusco oder Valporticella.
Valporticella, ja.
Das ist sehr schön.
Das ist schön.
Lambrusco, ja, ist halt Pennerglück und ein ganz billiger Wein, den man beim Italiener an der Ecke als offenen Wein verkauft kriegt und den man eigentlich nicht trinken will. Das ist, was ich über Lambrusco weiß.
Ja, so wie Frascati, Suave,
ja,
ne?
Ja, Frascati,
genau,
Suave,
ja, genau. Ja. Ja, das war alles so, genau, das waren alles so diese Weine, die es schon sehr lange in Italien gibt, aber die im Laufe der 70er, 80er Jahre völlig ihre Reputation verloren haben.
Ja. Ne?
Jo, so wie der gesamte deutsche Weinbau, ja, so wie, keine Ahnung, was gab es denn noch im Elsass hier, hatten wir auch schon mal drin, diese Cuvée aus verschiedenen Rebsorten. Ich komme gerade nicht drauf an. Der typische elsässische Wein eigentlich auch in den 70er, 80er Jahren. Jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Chablis war auch mal so eine Nummer, die dann verhökert wurde. Also Lambrusco ist halt verhökert worden. Ne?
Ja.
Warum? Lambrusco, ja, weil es halt... weil man es halt gut verkaufen konnte,
mhm,
und man halt nicht langfristig gedacht hat. Ne? Das war halt das schnelle Geld. Also Lambrusco ist eigentlich der Name für eine Reihe von verschiedenen Rebsorten. Ja, es gibt unterschiedliche Rebsorten, die alle irgendwie Lambrusco heißen, also den Namen Lambrusco im Laufe der Jahrhunderte bekommen haben. Lambrusco heißt eigentlich wilde Rebe. Das ist, mhm, der Name für wilde Rebe übersetzt. Also ein alter italienischer Begriff. Und ist sozusagen im Laufe der Zeit Name für eine ganze Rebsortenfamilie geworden.
Ah, okay.
Die bekanntesten, und die trinken wir auch heute, sind der Lambrusco di Sorbara und der Lambrusco Gasparossa. Aber es gibt noch andere, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Salamino, Viadenese. Alles sehr, sehr alte Rebsorten, vor allen Dingen aus Norditalien. Und die irgendwann eben auch einem bestimmten Weintyp den Namen gegeben haben, den wir heute oder nachher eben oder vielleicht auch jetzt als erstes im Glas haben werden.
Welcher wird denn das sein?
Den in der höheren Flasche. Lacino heißt
der. In der höheren Flasche?
Genau, das ist ganz normal mit einem normalen Korken, mhm, verschlossen war. Ne?
Ja, als ich die dann heute, ja, Morgen aus dem Paket gerissen habe, habe ich gedacht, zwei Frizzante und ein normaler. Und habe die beiden Frizzante, mhm, in den Kühlschrank gestellt und den normalen,
ja, und
raus.
Den Lacino nicht, ne? Ja.
Da habe ich jetzt so eine Kühlmanschette drum gemacht, in der Hoffnung, dass es wenigstens ein bisschen runterkühlt, bis die Sendung zu Ende ist oder so ähnlich.
Ja.
Ich habe ja in meinem Leben gelernt, das habe ich irgendwo mal gelesen, ein Mann muss lernen, warmes Bier und warmen Weißwein genießen zu können. Das kann ich. Jetzt werde ich heute wahrscheinlich, mhm, lernen, warmen roten Frizzante genießen zu können.
Das geht auch. Das ist jetzt geil. Nicht so schlimm. Also ich meine, der ist schon tiefrot, ne? Der schäumt so auch auf, als hätte man quasi so ein bisschen rote Beetesaft im Glas.
Mhm.
Und das ist eigentlich so der typische, also das, was man sich eigentlich so unter Lambrusco vorstellen kann. Das ist ein dunkelroter Wein, der aber eben schäumt. Das ist ja für uns eigentlich relativ ungewöhnlich. Wir hatten zwar im Dezember den Shiraz, den Sparkling Shiraz, aber ansonsten hat man ja in Deutschland solche Weine eher selten.
Roten Schaumwein habe ich aus Deutschland
roten
noch nie
Schaumwein
gesehen.
Nö.
Die Deutschen sowas?
Nö, eigentlich nicht.
Okay.
Nö, hat hier keine Tradition. Aber der Wein hat halt in Italien Tradition und Wie gesagt, den gibt es eigentlich seit Jahrhunderten und es gab ihn auch immer in unterschiedlichen Varianten. Was dann populär geworden ist, so ab den 60er Jahren, war eben der restsüße Lambrusco, der dann im Laufe der Zeit immer süßer geworden ist und sozusagen dann irgendwann halt zum Pennerglück sozusagen verkommen ist. Also der war so
neben dem Glykolweißwein verkauft worden ist.
Dann ja, genau. Also den gab es dann auch in Dosen und wurde eben weltweit vermarktet und das, was früher eben kleine Erzeuger gemacht haben, wurde dann zur Industrie und so kriegt man halt alles kaputt. Ne?
Ja.
Und genau das ist halt mit dem Lambrusco und gerade mit dem Lambrusco passiert, aber eben auch mit Frascati und Suave. Also Italien hatte ja auch keine, in den 70er, 80er Jahren nicht wirklich eine Reputation als Weinland. Also wenn man sich alte, ich sag mal jetzt so aus England oder so, aber auch vor allen Dingen aus Frankreich, wenn man sich so alte Weinbücher anschaut über die wichtigen Weine der Welt, dann taucht Italien da überhaupt gar nicht auf. Ja. Italien
wie kommt
war
das denn? Die haben doch trotzdem in rauen Mengen produziert.
Ja, die haben schon viel produziert, aber halt vor allen Dingen für den eigenen Markt und dann eben tatsächlich auch in diesem günstigeren Segment. Ja. Mhm. Also die guten Weine aus Italien sind in Europa oder auch anderswo eigentlich kaum wahrgenommen worden lange Zeit. Und das hat sich tatsächlich erst geändert dadurch, dass die Italiener, einige Leute in der Toskana halt angefangen haben, internationale Rebsorten anzupflanzen und daraus eben zu versuchen, international marktfähige Weine zu machen. Die Italiener haben ja das große Glück eigentlich, dass sie unglaublich viele Rebsorten haben in ihrem Land, die aber den anderen sozusagen nichts gesagt haben. Ja, und
das ist ja heute noch so.
Ist heute noch so. Und in der weltweiten Vermarktung war es dann eben einfacher, mit Cabernet und Merlot vorzupreschen, um dann sozusagen die anderen Sachen so ein bisschen hinten dran zu hängen. Und das hat tatsächlich funktioniert.
Ja. Ich wollte altklug darauf hinweisen, dass wir, ich war ja, vielen Dank für die Einladung beim Riesling Swag dieses Jahr. Dass wir da ja praktisch gar keinen Schaumwein hatten oder nur sehr, sehr wenig Schaumwein hatten und dachte, naja, wir hatten ja auch vor allen Dingen Riesling und so viel Schaumwein aus Riesling gibt's gar nicht, oder?
Doch, schon. Es gibt schon viel Schaumwein aus Riesling. Also wir hatten das ja zum Aperitif und dann hatten wir ein oder zwei Flaschen am Tisch, ne? Mhm. Ja, also es gibt schon viel Schaumwein aus Riesling, aber also für mich, ehrlich gesagt, gab es lange Zeit gar nicht so viel guten Schaumwein aus Riesling, also Sekt. Weil es halt hier in Deutschland auch so ein bisschen an gutem Sekt gemangelt hat. Das ändert sich jetzt gerade im Laufe, also hat sich so angefangen zu ändern im Laufe der letzten Jahre. Ich habe gerade vorgestern einen Artikel veröffentlicht bei mir im Blog über eine Veranstaltung, wo ich am 7. April war, bei Grieselsekt in Bensheim. Da gibt's nächste Woche auch noch einen Podcast zu mit dem Nico Brandner, der die Weine da macht. Mhm. Weil die da zum ersten Mal so eine Veranstaltung gemacht haben, wie so Winzer, also Champagner-Winzer, das vor 10 Jahren in der Champagne angefangen haben, nämlich sich zusammenzurotten und sich gemeinsam zu präsentieren und eben nicht nur die fertigen Schaumweine, sondern auch die Grundweine, aus denen solche Schaumweine überhaupt entstehen. Mhm. Und so eine Veranstaltung war in Deutschland eigentlich die letzten Jahre gar nicht so richtig denkbar. Das hat sich jetzt erst entwickelt, weil tatsächlich in den letzten Jahren es neue Projekte gegeben hat, wo wirklich gute Sekte entstehen und das Weingut Reichsrat von Buhl aus der Pfalz, was ja eigentlich ein berühmtes Weingut ist, aber das war halt zwischenzeitlich längere Zeit verpachtet. Die eigene Familie hat das jetzt wieder zurück und die haben halt es geschafft, der guten Champagnemacher aus der Champagne eben zu Reichsrat von Buhl zu holen.
Aha.
Und der hat halt angefangen, dort eben auch so eine neue Klasse von Schaumweinen zu machen. Also das hat, und das Ganze begleitet mit einem ziemlichen Marketingaufwand. Das hat dem Ganzen sehr gut getan eigentlich. Also da entstehen auch wirklich gute Schaumweine. Der erste Schaumwein war tatsächlich auch ein Riesling-Sekt. In einer Form, wie wir das in Deutschland eigentlich so in der Stilistik noch nicht gehabt haben. So eine Mischung im Prinzip aus Sekt und Champagner, wenn man so will. Ja, und da in dem Fahrwasser können sich eben auch andere bewegen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es halt auch so einige ganz wenige auch gute Häuser gibt, wie zum Beispiel von Raumland, Volker Raumland in Rheinhessen.
Stimmt, das ist so, dran, ne? War auch schon häufiger mal, ja.
Mm. Das ist so eigentlich der Sektmacher. Der macht halt auch nichts anderes, ne? Der macht halt nur Sekt unter seinem eigenen Label und dann kommen halt auch ganz viele zu ihm mit Weinen, die er dann für die Häuser versektet. Ne? Also Lohnversektung nennt man das. Ne? Also ich mache einen Wein fertig, einen Grundwein, fahre damit zu Volker Raumland und der versektet das, weil der das halt besser kann als ich. Ne? Und dann bespreche ich mit dem sozusagen nachher wie der versektet werden soll, wie lange der dann eben auf der Flasche liegen soll, welche Dosage er dann bekommen soll und so weiter. Ne? Aber der macht das, weil er das besser kann. Also so passiert das mit ganz vielen Weingütern, die halt auch einen Sekt im Angebot haben wollen und eben auch einen guten Sekt im Angebot oder sehr guten Sekt im Angebot haben wollen. Und das macht dann eben Volker Raumland. Ja.
Wie machen wir das denn jetzt? Wie schaffen wir das denn jetzt weiter über den Riesling-Swag zu reden, um das Publikum am Trinken zu hindern, damit sie wahnsinnig werden? Nein, wir trinken jetzt erstmal einen Schluck, oder?
Ja. Warte mal, wir trinken jetzt erstmal einen Schluck.
Wir fangen an mit dem Lacino, heißt der.
Genau, Lacino. Lacino, also wir haben hier zwei Weingüter. Der Lacino ist von den Brüdern Mancini. Die leben in Castelvetro. Und Castelvetro ist bei Modena. Mhm. Ja, und Modena liegt eben in der Emilia. Der Großbereich dort heißt ja im Prinzip Emilia-Romagna.
Ja.
Und der teilt sich im Prinzip, wenn man so will, bei Bologna auf. Also das Zentrum der Emilia-Romagna ist Bologna. Und nordwestlich davon, also durch Bologna geht eine Straße. Die geht sozusagen von Rimini vom Meer aus durch Bologna gerade durch. Und Richtung Mailand. Ja, also da hat man dann und zwischen dieser Straße südlich gesehen, südwestlich gesehen, hat man dann noch so einen Streifen mit, ich sag mal so 20 Kilometer etwa mit Weinbergen und dahinter fängt dann der Apennin an. Und der Apennin ist sozusagen das Mittelgebirge, das diese Emilia-Romagna von der Toskana trennt.
Ja. Bei Emilia Romagna fällt mir ein, es gab vor ein paar Wochen, ich hoffe, die Sendung ist noch online, eine Ausgabe von Alles in Butter vom Westdeutschen Rundfunk.
Ja, Mama, ja, genau.
Küche aus der Emilia Romagna, sehr, sehr schöne Sendung war das. Mhm,
genau.
Falls sie ich habe ein privates Archiv, wer die also nicht mehr findet, die Sendung, schreibt mir mal.
Genau, das hat, glaube ich, das war eine Veranstaltung in Köln, bei der Claudia Stern hat das stattgefunden und da waren halt drei, vier Köchinnen, also aus der Romagna vor allen Dingen dort und es gab Weine aus der Romagna, was ganz witzig war, ich wäre ganz gerne dahin gefahren, war aber zu weit einfach weg, weil ich ja im Dezember in der Romagna war und das hätte eigentlich ganz gut gepasst. Ja, das Tolle ist halt, also ich meine, dieser Landstrich, der ist weniger bekannt für seine Weine als fürs Essen. Ja, also ja. Bologna heißt auch La Grassa, also die Fette. Da kommen halt alle möglichen Dinge her, die wir unglaublich gerne essen und die Italiener sowieso. Also natürlich der Parma-Schinken, weil Parma ist nicht weit von Modena und Bologna entfernt.
Der Parmesan,
auch aus Parma. Was
man ja nicht
Parma.
Mehr sagen darf, hat Helmut Grote gesagt. Man muss jetzt Parmigiano sagen.
Genau, Parmigiano Reggiano. Reggiano ist sozusagen direkt neben Parma. Ne? Also das ist sozusagen dieses Gebiet Parma, Reggio Emilia. Und dann gibt's natürlich den Aceto, den Balsamico. Der kommt daher, dann kommt die Mortadella kommt daher, ja. Dann kommen so diese verschiedenste Form von Tortellini gefüllt mit Wurst und Käse und so weiter. Das kommt alles aus dieser Ecke.
Ja, ist das eigentlich schon die Emilia Romagna, wo Valeggio liegt am Mincio? Das ist ein Zufluss oder ein Ausfluss vom Gardasee? Siehst du, weiß ich noch nicht mehr genau.
Oh. Ich
frage mal das Internet.
Wobei, das ist schon eine echt ein bisschen eine andere Ecke, ne? Oder ja, doch, das könnte schon sein. Es liegt eigentlich mehr darüber. Also Gardasee, dann ist darunter Mantua und Mantua ist im Prinzip ja schon die Emilia.
Ah, okay, das liegt in der Provinz Verona. Ich kann nur jedem, der da unten mal hinfährt, dringend empfehlen, mal in den Ort Valeggio sul Mincio zu fahren. Der Ort macht den Eindruck, kann auch sein, dass es tatsächlich so, ich weiß es nicht, aber der Ort macht den Eindruck, als würden sie ausschließlich von der Herstellung Verarbeitung und Verkauf von Pasta leben. Also das ist wirklich, du fährst halt durch diesen Ort durch, hast die Fenster offen und an jeder Ecke riecht es nach einer anderen Pasta. Und jedes dritte Haus ist ein Pasta-Geschäft und jedes weitere dritte Haus ist ein Restaurant. Unfassbar.
Okay.
Also ein unglaublicher Spaß, da mal hinzufahren. Also wer eh Urlaub am Gardasee macht, kann da locker rüber.
Ja, genau. Da kannst du dann runterfahren nach Valeggio und wenn du weiterfährst, kommst du irgendwann quasi in Mantua an.
Ja.
Und Mantua ist aber Lombardei, glaube ich. Und darunter schließt sich dann irgendwann die Emilia. Aber das geht im Prinzip, wenn du einfach vom Gardasee runterfährst, fährst du einfach sozusagen geradeaus Süden und dann kommst du halt irgendwann Richtung Modena. Ja. Ja, genau. Ja, und was ist in solchen, das Interessante an solchen Regionen ist ja häufig, dass die Dinge zueinander passen irgendwie. Also es entwickeln sich irgendwelche Weinstile, die eben auch zu den Sachen passen, die dort produziert werden. Ne? Mhm. Und so ein bisschen so ist das halt hier mit dem Lambrusco auch. Ja. Also dieser Lambrusco, also gerade jetzt auch den wir im Glas haben, der passt halt extrem gut zu allen möglichen Arten von Wurst.
Das kann ich mir gerade sehr gut vorstellen. Ja, ist der Chat ist übrigens auch der Meinung. Wo habe ich es denn hier? Wo steht's denn? Diskussion über Sektflöten. Ein toller Saufwein zur italienischen Brotzeit.
So ist es. So ist es, genau.
Was ich interessant finde, ist, also es in der Nase ist ja sehr, sehr dicht, sehr fruchtig, sehr üppig. Und am Gaumen so gar nicht, sondern am Gaumen ist der wirklich wie so ein Sommerwein.
Ja, also dieser Wein hat etwa 10 Gramm Restzucker, was nicht viel ist, ne? Also man, weil wir halt sozusagen im Hinterkopf haben, Lambrusco gleich süß.
Ja.
Das hier hat nur noch ein bisschen Süße, viel Frucht, relativ viel Frucht, eben wie du sagst, in der Nase, auch noch vorne am Gaumen. Und dann kommt aber eben die Säure dazu. Der hat eine schöne Säure, finde ich. Und er hat halt auch ganz leichten Pelz, ne? Also er hat ein leichtes Tannin und das Ganze macht ihn halt, also das ist, genau, es ist ein Saufwein. Lambrusco ist im Allgemeinen, das ist ein Bauernwein, ne? Das ist ein Wein, der zu Brotzeit, zu einfachem Essen passt. Das ist eigentlich der ideale Wein zu, ich sag mal jetzt, zu Pasta Bolognese und zu Pizza, ja, mit Salami und so.
Das, ja, darum verkaufen die Italiener da so in ihren Mittelklasse-Restaurants allen
wahrscheinlich. Ja, genau, weil also die meisten Italiener trinken zu Pizza Bier und keinen Wein. Und wenn sie Wein trinken, dann trinken sie eigentlich einen alten, einfachen, wie sagte der, Valporticella. Oder aber was viel besser passt, ist eigentlich genau dieser Wein, ja. Ein bisschen Süße, ein bisschen Tannin, die Säure dazu und so ein bisschen das Erdige, was zu diesem Wein gehört. Und da hast du eigentlich das Glück im Döschen. Also ein besserer Wein gehört eigentlich nicht zu einer Pizza.
Ja, stimmt. Also alleine, wenn ich mir gerade nur ausmale, was alleine diese anfängliche Süße zusammen mit überbackenem Käse veranstaltet im Mund. Das, ich wage nicht dran zu denken, weil ich nämlich nur noch ein Brötchen neben mir liegen habe. Ah, doch, ein bisschen Salami. Ach, verdammt.
Was ist das?
Brotzeit dazu machen können.
Ja.
Wo ich gerade so am Empfehlen war, ich versuche es jetzt nochmal, empfehle ich jedem, der will, kann und es sich vor allen Dingen leisten kann, weil es ist eine unfassbar teure Veranstaltung, das nächste Mal auf den Riesling-Swag zu gehen. Wenn Christoph Raffelt, beziehungsweise Original verkorkt, und also ihr macht es zu dritt, ne? Auf den nächsten Riesling-Swag zu gehen, was wirklich die wahnsinnigste Veranstaltung, die wahnsinnigste Weinsause war, die ich nicht nur in meinem Leben erlebt habe, sondern die ich mir auch nur vorstellen kann. Ja, die Idee dahinter hast du ja, glaube ich, schon mal vor einem Jahr oder so hier in der Sendung erklärt, was das ist. Also jeder kommt dahin, zahlt Eintritt, gibt was zu essen und jeder bringt irgendwie 2 Flaschen Riesling aus seinem Keller mit und dann wird wild durcheinander getrunken. So, und jeder probiert von allem idealerweise irgendwie was. Was natürlich nicht funktioniert. Wie viele Leute waren da?
120.
120. Davon hat jeder im Schnitt wahrscheinlich 2 Flaschen mitgebracht, ne?
3.
Das heißt, wir haben 360 Weine da, gell?
Ja, mehr als 360.
Ja.
Also ich erkläre es nochmal kurz. Also, Ich glaube, das ganze Format ist irgendwann mal im Burgund entstanden, wo Winzer, also wenn die ihre Weine präsentieren, einmal im Jahr präsentieren die ja ihre Weine. Das ist ja in ganz vielen Regionen so. Ja. Und dann kommen natürlich Kunden, Einkäufer, Weinhändler dorthin, ja, probieren diese Weine und so weiter. Und dann gibt's abends Veranstaltungen. Und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass man gesagt hat, okay, nicht nur die Winzer bringen ihre Weine mit, sondern einfach alle bringen Weine mit, die sie an dem Abend gerne trinken möchten. Im Englischen heißt das dann bring your own bottle. Mhm. Und irgendwann hat jemand in New York das übernommen und wollte so ein bisschen den Riesling in den USA oder eben speziell in New York populärer machen und hat die sogenannte Riesling-Feier ins Leben gerufen. Und
da heißt es auch
und
wirklich Feier, weil das so ein
ja, die heißt Riesling Feier, genau. Riesling Feier.
Laut oder so. Nee, geht nicht, ja. Feier.
Fire. Und der hat das dann so gemacht, dass er eine Handvoll Winzer, also vor allem deutsche Winzer natürlich, eingeladen hat nach New York. Und dann eben einige, also für jeden Tisch dann auch einen der Top-Sommeliers aus New York eingeladen hat und an jedem Tisch dann Platz war oder ist, das, also die Veranstaltung gibt es auch heute noch einmal im Jahr, für keine Ahnung, 10, 15 Gäste.
Ja.
So. Genau, und das war sozusagen die Idee bei uns, vor allen Dingen bei Marc und Stefan, mit denen ich das zusammen mache. Die hatten die ursprüngliche Idee, das einfach mal auch mal in Deutschland zu machen, weil das kann ja nicht eigentlich nicht sein, dass in dem Land, in dem der meiste Riesling produziert wird, wir das meiste Renommee für Riesling haben, dass es nicht irgendwie so eine Riesling-Veranstaltung gibt. Ja. Und dann haben die halt gesagt, okay, das machen wir, aber wir können es halt nicht alleine machen, weil wir haben irgendwie volle Jobs, das kriegen wir irgendwie nicht organisiert. Und dann kam ich halt mit ins Spiel. Ich bin mit denen befreundet und ich habe halt die sozusagen mit meinem Büro für Wein und Kommunikation die Ressourcen, sowas zu organisieren. Und das habe ich dann gemacht. Und wir haben letztes Jahr dann das zum ersten Mal gemacht. Und das war noch sehr schwierig, weil erstens in Deutschland kennt man dieses Bring Your Own Bottle Dinner Format nicht. Ja? Mhm. Die Leute haben halt gefragt, also der Eintritt kostet 300 Euro. Ja? Dafür bekommt man ein Menü mit vier Gängen, mhm, und man bekommt halt den Platz an einem Tisch mit einem der besten Riesling-Winzer, die es gibt.
Ja.
So, ne? Das ist sozusagen das, was wir bieten können und eine schöne Atmosphäre. Und jeder bringt halt Wein mit. Und da es in Hamburg ist und in Hamburg die Mieten eben sowieso sehr teuer sind und das an einem Samstagabend stattfindet, wo es noch teurer ist, ein ganzes Restaurant zu mieten, ja, kommt halt der Preis dafür zustande. Ne? Das ist im Prinzip ganz einfach. Aber trotzdem wahrscheinlich auch
noch ein bisschen was dran verdienen.
Also, naja, ich brauche natürlich eine Agenturpauschale sozusagen. Genau. Ne? Wir hatten beim ersten Mal gesagt, und das haben wir auch so, das haben wir auch nicht verändert jetzt, dass der Erlös gespendet wird.
Ah ja.
Aber wir hatten halt beim ersten Mal keinen Erlös, im Gegenteil, weil wir halt, die Veranstaltung war neu, das Format war unbekannt, der Name war seltsam und warum soll ich 300 Euro mitbringen und dann auch noch Weine für so einen Abend, wenn ich gar nicht weiß, was dabei rumkommt. Das war sozusagen, waren die Vorbehalte beim ersten Mal und dann hatten wir halt statt 120 Leute saßen dann da etwa 80 und diese 80 Leute waren dann, und zwar alle, sowohl die Winzer als auch die Sommeliers, als auch die Gäste waren dann aber so begeistert beim letzten Jahr, dass als wir im Dezember dann den Kartenverkauf für den Rieslingszweck 2018 gestartet haben, die verfügbaren Karten innerhalb von 8 Stunden Verkauf waren. Bums.
Was, also bei der Menge an Karten und dem Preis pro Karte der absolute Wahnsinn ist. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also,
aber das hat sich halt so rumgesprochen, weil ich auch selber sagen muss, ich meine, ich hatte ja auch natürlich auch Bammel, ja, ich habe das ja nun auch wirklich, also wir haben es ja auf eigenes Risiko gemacht und aber die erste Veranstaltung, die war so toll, ja, dass und die Leute sind da wirklich so wirklich schwebend rausgegangen, auch ein Günther Jauch, der da war, ja, als Besitzer des Weinguts von Otegrafen, der meinte, das wäre eine so großartige Veranstaltung gewesen, er wäre beim nächsten Mal direkt wieder dabei.
War und, aber nicht.
Nee, weil er war halt jetzt, weil er jetzt sozusagen als Weingutsbesitzer nicht eingeladen war, weil wir natürlich auch wechseln. Ne? Wir haben jetzt bei diesem Mal natürlich keinen Winzer vom letzten Mal dabei gehabt. Das mischt sich dann irgendwann wieder. Aber wir haben ja auch viele, viele Top-Winzer. Und wir wollen halt auch, wir hatten jetzt dieses Mal auch zum ersten Mal einen aus Österreich mit dabei. Und wir wollen auch nächstes Mal jemanden aus dem Elsass mit dabei haben. Also wir haben genügend Winzer auch, die wir noch gerne einladen möchten, die da noch nicht da waren. Aber irgendwann werden wir auch einen Günther Jauch wieder einladen.
Und macht ihr das dann einmal im Jahr oder plant ihr das vielleicht sogar mehrmals im Jahr zu machen?
Nee, mehr schaffe ich nicht. Alles klar. Das wäre dann auch, ich glaube, dann würde auch
wird's inflationär und dann ist ja, der Zauber weg. Ja.
Ich habe auch schon zigfach die Anfrage bekommen, ob wir das nicht auch für andere Rebsorten machen würden, aber nee. Also der beim Riesling hat man ja den großen Vorteil, dass die Rebsorte einfach nicht so viel Alkohol hat, gerade wenn man auch restsüße Sachen trinkt. Das heißt, man kann.
Davon haben die am Nachbartisch nichts gemerkt, ne?
Ja. Also im Großen und Ganzen kann man diese Weine ganz gut verarbeiten. Das kann man halt mit Cabernet oder so kann man das gar nicht machen. Ja, du kannst ja den ganzen Abend Cabernet sauer. Also mit Pinot ging's natürlich. Also es gibt natürlich noch Rebsorten, mit denen das geht, die auch, wo sich das auch lohnen würde. Aber nee, eine Veranstaltung im Jahr, wir hatten sogar überlegt, das nur alle 2 Jahre zu machen, aber eine Veranstaltung im Jahr, ich glaube, das ist gut so. Dann behält das auch das Besondere einfach.
Ja. Also ich weiß auch nicht, wie viel, also gefühlt habe ich an dem Abend, ich weiß es nicht, 40, 50 verschiedene Weine im Glas gehabt.
Ja, also und die Schlagzahl war schon
alle
hoch.
Und waren geil. Da war kein schlechter Wein dabei. Gut, da war natürlich dieser eine von 1945, dieser Riesling, der hat halt nach nichts mehr geschmeckt. Also den konnte man noch trinken, aber das war jetzt halt nicht, da hast du halt noch nicht mal mehr geschmeckt, wie er mal gemeint gewesen sein könnte.
Nö, weil er halt nicht mehr in Ordnung war. Aber ich hatte Weine aus den 30er Jahren, die waren halt noch grandios. Ne? Also das ist halt sehr unterschiedlich. Also,
aber der war trinkbar. Es ist jetzt nicht so, dass man gedacht hat, oh nee, den schütte ich weg, sondern war einfach so, oh ja, komm, dreht auch.
Ja. Also es gibt wirklich an diesem Abend unfassbar viele geile Rieslinge. Also ich meine, jeder versucht natürlich was Tolles mitzubringen. Und genau, ich hatte sozusagen dir ja auch einen Wein aus deinem Geburtsjahr mitgebracht. Sowas. Also das sind einfach ganz tolle Weine da. Die Winzer selber bringen ja auch, also wir saßen ja am Tisch vom Gernot Kollmann vom Weingut Imich Bad Riberg. Der hatte ja Weine mit runtergebracht. Der hatte halt leider auch einen fehlerhaften Wein aus den 40ern, aber der hatte einen Wein aus den 50ern, aus den 60ern, aus den 70ern, 2 aus den 80ern und 3 aus den 90ern dabei. Ne? Das ist halt so, was trinkst du halt einmal im Leben im Zweifelsfall.
Was halt auch so cool ist, wie viele Tische hatten wir? 11, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Und eigentlich denkt man so, naja, dann bleiben wir halt so am Tisch sitzen, aber irgendwann sind halt alle total angetütert und die ersten fangen halt an, durch den Raum zu rennen mit irgendeiner Flasche in der Hand und jedem einzuschenken, der da vorbeikommt. Ja, und ihr probiert das mal, geile Scheiße, hier, nimm diesmal. Hier. Und das ist es ist so ein bisschen so eine Nerd-Party halt.
Klar, definitiv,
aber
ja, absolut.
Auch im Wesentlichen, also ein paar hast du natürlich immer dabei, aber im Wesentlichen auch eine arschlochfreie Zone, das fand ich auch total klasse. Also weil du würdest ja eigentlich denken, dass jemand, der einen Keller hat, in dem 60, 70 Jahre alte Weine liegen, der hat halt so viel Kohle, dass er ja vor lauter Hochnäsigkeit kaum noch kacken kann.
Ja, gibt's auch da, aber
gibt's auch,
ist nicht so aufgefallen.
Genau, ist nicht so aufgefallen, aber die meisten waren halt extrem gut gelaunt und
total,
und offen und freundlich und so. Was mich gewundert hat, ist das, was heißt gewundert, was mir aufgefallen ist, dass so wenig Frauen da waren. Das ist doch ein Typenthema, oder?
Ja, ist schon im Wesentlichen ein Typenthema. Also bei Frauen ist es eigentlich, ich glaube, auf diesem Nerd-Niveau ist es fast nur bei Frauen ein Thema, die auch selber in dem Bereich arbeiten, also Sommeliers, die irgendwie auf Weingütern arbeiten oder so. Aber ansonsten kenne ich auch nur sehr wenige Frauen, die sich einen Abend irgendwo hinsetzen wollen und über den ganzen Abend nur über Wein quatschen wollen. Ja, also es, eine Frau, die eigentlich sozusagen die Karte quasi über mich an dich abtreten konnte, musste, die ist halt schwanger geworden, die wäre sehr gerne da gewesen, aber das macht natürlich wenig Sinn.
Habe ich ja nochmal Glück gehabt.
Ja, hast du nochmal Glück gehabt. Also es wäre jetzt bei uns am Tisch gewesen, ansonsten ja, wenig Frauen. Ja, das stimmt schon.
Und was ich ein bisschen tragisch finde, ist eigentlich ist das eine Veranstaltung oder keine Veranstaltung für Menschen, die auf meinem Niveau Wein trinken, weil dieses Ja, jeder bringt zwei Flaschen oder drei Flaschen, also die schönsten Flaschen aus seinem Keller mit sozusagen. Das ist dann, bei mir ist das dann halt irgendwie Zeug, dass du genauso gut für 25 Euro oder 30 Euro irgendwo im Weinladen an der Ecke kaufen gehen kannst. Mhm. Und das ist was, da hätte ich mich tatsächlich geschämt. Oder ich hätte mich auch, wenn du nicht gesagt hast, komm gefälligst vorbei und mir zwei gute Weine in die Hand gedrückt hättest, drei. Hätte ich mich zu sehr geschämt, als dass ich auf die Veranstaltung hätte gehen wollen. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade, aber das geht wahrscheinlich auch nicht anders, weil natürlich auch so ein Schwanzvergleich, ne? So,
gar nicht mal, aber es ist halt, also vielleicht, ja, indirekt natürlich schon, aber letztlich, ja, es ist eine Veranstaltung, wo du einfach besondere Weine mitbringst.
Ja, ja.
Und da schaffen wir aber auch Abhilfe. Also wir kennen genügend Leute, die genügend Weine im Keller haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte gerne kommen, aber ich habe solche Weine gar nicht da,
ja,
dann kann man das arrangieren.
Ah, cool.
Also erstens gibt es verschiedene Raritätenhändler. Und das ist ja auch das Schöne bei Riesling eigentlich. Riesling ist bis auf ein paar gehypte Namen ja gar nicht so teuer. Also wenn du jetzt so eine Veranstaltung hättest mit Burgunder, ja, dann würden da halt irgendwie Weine rumstehen, die alle mehrere hundert Euro die Flasche kosten. Aber das ist bei Riesling das ist bei Riesling ja gar nicht der Fall. Ja, das heißt, du kannst auch heute bei ausgewählten Händlern auch sehr schöne Flaschen kaufen, die nicht allzu teuer sind. Ja. Und klar, ich meine, keine Ahnung, 50, 60, 70 Euro musst du dann vielleicht investieren, aber
dafür trinkst du dann halt auch vom Nachbartisch Flaschen, die eben doch 250, 300 Euro kosten.
Ja, kann passieren, genau.
Die du sonst nie in deinem Leben ins Glas kriegen würdest. Das ist ja, was ich ja immer sage, was du ja auch immer sagst, das Schöne an so Weinproben, wo man dann vielleicht selbst 50, 60, 80 Euro bezahlt und nur so einen relativ kleinen Schluck 0,1 oder sowas ins Glas kriegt. Ja, aber von diesem 500-Euro-Wein hättest du unter normalen Umständen überhaupt gar nichts im Glas gehabt. Also zahl lieber die 50 Euro und krieg 8 oder 10 Schlucke, die du sonst nie in deinem Leben getrunken hättest. Ja.
Ja.
Und was ich dann halt überlebt habe, ist, eigentlich könnte man so einen Riesling-Swag doch auch mal auf niedrigerem Niveau machen. Das müsste man dann halt nur anders nennen. Flaschen-Swag oder so. Also weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Das müsstest du beurteilen oder das Publikum.
Könnte man mal überlegen. Einen Ortswein-Swag.
Ortswein-Swag.
Wo es keine großen Gewächse gibt, sondern eben nur Ortsweine.
Ja, das
war ja irgendwie so. Also wo man es irgendwie im Zaum hält. Ja.
Und das im Sommer auf dem Tempelhofer Feld. An einem Sommerabend. Da ist auch blöd, die machen irgendwann zu. Eigentlich kann man das so schön räudig organisieren. Also, okay, wir machen das im Sommer auf dem Tempelhofer Feld, organisieren das über eine Liste. Jeder Fünfte muss einen Grill mitbringen oder sowas. Naja, mal gucken. Für die Wein- und Käsenummer haben wir ja auch, glaube ich, 3 Jahre gebraucht. Also können wir jetzt noch ein paar Jahre drüber diskutieren.
Ja, genau.
Das mal machen.
Ja, also das kann man schon machen. Klar. Also man kann ja einfach ein Thema vorgeben und sei es Riesling. Und trifft sich irgendwo und macht halt Flaschen auf.
Ja.
Und dann lädt man vielleicht einfach einen ausgewählten Winzer dazu ein, der Bock hat, sowas mitzumachen. Und ich kenne aber auch genügend junge Winzer, die Bock haben und im Zweifelsfall auch Platten auflegen würden noch dazu. Ja?
Ich wollte also auch gerade sagen, also da würden mir aus dem Stand auch noch 2, 3 einfallen. Ja.
Genau, das kann man schon machen. Ja. Also das könnte man durchaus mal machen.
Apropos machen, welche Flasche machen wir als nächstes auf?
Wir machen die mit dem Bügel auf, das ist von der Cantina della Volta, der Rimosso.
Jetzt wird's schlimm, wie macht man die denn auf, um Gottes Willen?
Ja, die muss man einfach unten sozusagen drücken und man hat immer ein bisschen Schiss, dass man dass einem das um die Ohren fliegt. Ja,
hier die Bude versaut habe, also zur Seite drücken, oder wie?
So nach vorne drücken im Prinzip, ja, auf beiden Seiten. Ja.
Okay, und dann fliegt der Bügel, der Korken raus, ne?
Nee, der fliegt nicht raus.
Nein?
Nee, die haben eh nicht so, der hat ja nicht so viel Druck, das ist ja nur ein Frisante.
Ist ja nur ein Frisante und...
Ja. Pups. Ja, oh ja, genau.
Ach, Schwein gehabt. Ich hatte so viel Angst hatte ich lange nicht mehr. Und ich habe neulich noch Reste von damals dem Sektunfall an der Ecke einer Tür gefunden und weggewischt. So. Oh! Ist das ein Rosé? Oder ist der nur hell?
Das ist, genau, es ist, wir hatten jetzt gerade Lambrusco Grasparossa im Glas. Ja. Das ist halt eine körperreiche, dunkle Lambrusco-Sorte, die eben auch, soweit ich weiß, Farbe mit im Fruchtfleisch hat. Die meisten Rebsorten haben ja nur die Farbe im in den Schalen.
Ja.
Ne? Und die hat die Farbe eben auch im Fruchtfleisch, weshalb die eben auch so dunkel ist. Also so dunkel, fast violett auch, diesen violetten Schaum hat. Das hier ist jetzt eine, also eigentlich die floralste und die leichteste aller Lambrusco-Sorten.
Aha.
Und Christian Bellet, das ist derjenige, der den Lambrusco macht, der macht halt mit dem Rimosso einen Frisante, der bei dem die Hefe in der Flasche bleibt. Also im Prinzip sowas wie, wenn man so will, so ein bisschen so wie Pet Nat. Ja. Also
darum ist ja auch
der Wein
so trüb.
Genau, ist hefetrüb. Das hat man ja im Prinzip früher, sozusagen bevor die Champagner-Versionen kamen mit der zweiten Gärung, hat man das ja eigentlich immer so gemacht, dass man also die Gärung, also die Weine während der Gärung dann in die Flasche gebracht hat. Und also samt der Hefe und dann einfach einen Stopfen drauf und verschlossen. Und das hat man halt in Italien auch gemacht. Man nannte diese Sachen dann Col Fondo. Mhm. Das heißt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auf der Hefe. Und genau, das hat er jetzt sozusagen wieder aufgegriffen, dass man die Hefe einfach ein bisschen drin lässt und im Zweifelsfall die Hefe auch aufschüttelt vorher, weil man einfach einen hefigeren Geschmack im Wein haben möchte.
Aha. Ich habe gerade fürchterlich niesen müssen, weil bei mir die Allergie wieder losgeht. Das heißt, ich rieche relativ wenig und muss jetzt mal ganz schrecklich die Nase hochziehen. Dazu
mute
ich mein Mikrofon, du kannst ja was erzählen währenddessen.
Ja, genau. Das Interessante an dem Rimosso ist eigentlich, also neben der Hefe, dass dieser Wein quasi, also dieser Lambrusco, knalltrocken ist. Also der hat, ne, der hat einen Restzucker von 0,3. Das ist also quasi nix. Und das ist halt auch total ungewöhnlich eigentlich für einen Lambrusco. Für uns. Die Italiener haben halt immer alle möglichen Arten von Lambrusco getrunken.
Boah, der ist knochentrocken.
Und, ne, der ist knochentrocken, boah. Genau. Ja.
Geil.
Und auch das ist richtig geil, ne? Also der hat die Lambrusco, also er hat eine schöne Frucht eigentlich, aber dann hat er halt dieses Hefige mit dabei und ist knochentrocken. Finde ich super. Hat halt sozusagen eine ganz andere Form, also dadurch, dass er knochentrocken und so säuerlich ist, hat er irgendwie eine ganz andere Form von Trinkfluss jetzt wiederum als der Lacino, ne?
Jo. Sehr geil.
Ja.
Wobei, also ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Nase liegt oder ob der tatsächlich relativ, relativ geringen Geruch nur hat.
Nö, ist deutlich weniger als der. Also der Lacino hat halt von allem viel mehr. Das ist so, das ist halt so der nach außen geht und so mehr Charme hat, mehr Frucht hat, mehr Farbe hat. Und der Rimosso ist halt viel zurückgenommener eigentlich. Aber am Gaumen ist es natürlich letztlich der coolere Wein, finde ich irgendwie.
Eindeutig,
ne? Das ist das ist passiert so, einfach mehr.
Da passiert mehr und es ist auch so unerwartet. Also diese Trockenheit. Mhm. Praktisch kein Tannin, ne?
Mhm.
Wow. Das ist ja wie so ein gutes Tonic Water, weißt du? So,
ja, genau. Krass. Das, ja, genau.
Das ohne, ohne Sprudel, obwohl vielleicht auch mal mit Sprudel, in einen trockenen Martini gemischt. Das fände ich auch nochmal interessant.
Muss mal ausprobieren. Sag mal Bescheid.
Ich habe da jetzt so eine Schwäche entwickelt. Wir waren ja in Prag.
Ja, genau. Du warst ja auch unterwegs.
Genau. Mhm. Und das war das erste Mal seit, ich habe dann irgendwann aufgehört, rückwärts zu zählen. Es muss ungefähr 3 Jahre her sein, dass ich das letzte Mal auch nur 3 Tage weggefahren bin. Also wir waren insgesamt 5 Tage weg, also 4 Nächte.
Mhm.
Geht von Berlin aus ganz gut. Der Zug fährt 4,5 Stunden.
Mhm.
Also es ist mindestens 3 Jahre her. Warte mal, es ist Anfang 2018 haben wir jetzt, dann wäre das Anfang 2015, es ist mindestens 3,5 Jahre her, so, dass ich weggefahren bin, ohne Arbeit mitzunehmen. Also immer, wenn ich irgendwo hingefahren bin, egal wohin, zu meinen Eltern, die besuchen oder richtig weg in die Türkei letztes Jahr oder weiß der Geier wohin, ich habe immer Arbeit mitgenommen. So. Und auch wenn ich meinen Rechner nicht mit hatte, um irgendeine Sendung fertig zu machen oder sonst was, habe ich immerhin noch auf meinem Smartphone, du erinnerst dich an mein gescheitertes Buchprojekt,
ja,
habe ich immer noch auf meinem Smartphone Artikel gelesen und wegsortiert und ein schlechtes Gewissen gehabt, weil die Deadline näher
ja,
kommt und so.
Ja, ja, also, ja, ja.
Und das war diese 5 Tage jetzt, war das erste Mal seit Ende 2014, dass ich keine Arbeit mitgenommen habe. Ich habe mein Smartphone mitgenommen und sonst nichts. Ich habe vorher, habe ich mich mit Arbeit komplett zugeschüttet. Wirklich die 3 Wochen davor bin ich erstickt in Arbeit. Habe alles weggemacht, was also weggearbeitet und vorgearbeitet, was man vorarbeiten konnte. Und bin komplett befreit dahin gefahren. Das war das erste Geile an dem Urlaub. Das zweite Geile an dem Urlaub ist, dass Prag von allen Städten, die ich so besucht habe bisher, die angenehmste zum Urlauben war.
Weißt du eigentlich, dass der Zug, mit dem du gefahren bist, in Hamburg gestartet ist?
Hättest du dich ja auch also mal reinsetzen können.
Ja, hätte ich mich mal reinsetzen sollen. Scheiße. Ja,
hättest du bei uns auf dem
Scheiße.
Naja, das ist also wirklich von allen Städten, die ich bisher besucht habe, war das wirklich die angenehmste. Wobei man auch sagen muss, es waren noch nicht so viele Touristen da. Wir haben dann
ja, ist ja natürlich jetzt eine schöne Zeit. Habt ihr gutes Wetter schon gehabt, oder? Es ist
unfassbar gutes Wetter. Wir haben einen Tag,
geil.
Montag hat es einen halben Tag geregnet. Da ist es dann abgekühlt auf 19 Grad.
Ach ja, ansonsten, das ist unangenehm. Ansonsten
blauer Himmel, gelegentlich mal Schäfchenwolken, bisschen Wind, 24 Grad. Das war wirklich unfassbar. Ja, und wir haben dann jetzt komme ich zu einem trockenen Martini. Man fragt sich dann immer, wo geht man eigentlich hin in so einer Stadt? Was machst du denn? Und du hattest mir dann einen Hinweis geschickt und zwar wie ist das denn? Prag Foodie Map oder so ähnlich. Mhm.
Ne? Ja, ja, ja.
Deren Buch oder deren App habe ich mir dann, nee, die haben so ein PDF, kosten 5 €, kannst du den bei denen kaufen auf der Webseite. Und dann geben sie dir noch so eine Map dazu, einen Google Map Layer, wo du dir dann die ganzen Sachen angucken kannst und hinlaufen kannst. Da haben wir, also mal davon abgesehen, dass wir da einige gute Sachen gefunden haben und im Grunde die ganze Zeit auch nur gefressen und gesoffen haben. Also es ist wirklich, also
auch wunderbar.
Käffchen, noch nichts gefrühstückt, aber dann irgendwie so kurz nach 12 erstmal ein Bier, weil gibt's da ja überall. Gut. Echt total klasse. Und irgendwann war da so eine Bar. Schon dann so irgendwie, ja, die und die Bar serviert ihre Getränke in historischen Gläsern und ist für fortgeschrittene Trinker, denn sie haben keine Karte. Und wir so, ach, dann okay, Gehen wir mal hin. Sind da hingegangen, war so ein kleiner Laden, stellt sich im Übrigen dann auch raus, dass einer der beiden Gründer, Martin, fast perfekt Deutsch kann,
okay,
obwohl er Tscheche ist, was ich dann zum Anlass genommen habe, von wegen keine Arbeit mitnehmen, ich habe das dann zum Anlass genommen, mein iPhone rauszuholen und ihn eine Stunde zu interviewen, ja. Gibt's dann auch demnächst cool. Auf Flint, ja. In etwas mieserer Qualität natürlich, weil im Hintergrund brummt ein Kompressor und was man halt so hat. Und wir kommen da so hin und haben erst angefangen, Englisch zu reden und Kader fragte so, do you have a menu? Und er guckt nur und sagt, no, you're the menu. Und da habe ich gewusst, ich bin in der besten Bar Prags. Weil die geben halt überhaupt nichts vor. Wir haben uns eine halbe Stunde mit dem unterhalten, bis er zugegeben hat, dass er immerhin einen Signature-Drink für seine Bar hat.
Okay.
Und das war wirklich klasse. Und den, ja, da habe ich dann halt irgendwie mich durch alles Mögliche getrunken, was trocken ist und sowas. Und dadurch kam ich da jetzt drauf, dass man aus dem Zeug vielleicht auch noch einen trockenen Martini irgendwie zaubern könnte. Die Bar, falls wir Hörer in Prag haben, kann ja gut sein. Die Bar heißt Parler und ist in der Krakowska, glaube ich, heißt die Straße. Ja, aber nee, aber ja, in der Nähe vom Wenzelsplatz. Also Parler in Prag ist meiner Meinung nach, ich habe natürlich nicht alle Bars da gesehen und Martin sagte auch, naja, du musst unbedingt auch mal ins Hemingway gehen, das ist halt so die andere Art von Bar, so livrierte Kellner und alles irgendwie total krass und edel und modern und so. Aber das war jetzt so von der Ansprache her und vom Umgang der Jungs, die da gearbeitet haben, mit den Getränken, eine der besten Bars, die ich je betreten habe.
Okay.
Also wirklich faszinierend. Parler cool. In Prag. Und ja. Den dann auch gefragt, ne, es war, also irgendwann haben wir ihn dann gefragt, ich glaube nach dem 4. Drink, wo kann man denn hier jetzt noch was zu essen, was ordentliches? Naja, ihr wollt unbedingt in die Kantina gehen. Kantina, auch eine Empfehlung in Prag. Das ist, sieht aus wie eine riesengroße Metzgerei.
Ja.
Also hat im vorderen Bereich so eine Theke und ansonsten so Edelstahltische. weißt du, wie so Leichenschauhaus-mäßig, okay, ganz gekachelt, okay, und laut, ja, und du gehst dann halt in die Theke und sagst, das da, und das da. Und dann streichen sie es auf einer Karte ab, dann kannst du noch an so ein warmes Buffet, gibt's da nochmal, also nicht Buffet, sondern so, da gibt's dann mal so Pulled Beef oder Pfannkuchen oder sonst was, holst dir noch ein Bier, die streichen alles ab, wenn du rausgehst, bezahlst du. Mhm. Bestes Beef Tartar meines Lebens.
Okay.
22 Tage gereiftes Fleisch und dann zum Beef Tartar verarbeitet. Mhm. Und das dann kriegst du so geröstetes Brot dazu, eine Knoblauchzehe, die reibst du auf dem Brot zusammen und dann haust du da dein Beef Tartar drauf. Und das war so viel, dass, also auf so einer normalen Scheibe Brot, wie dick sind die, so 8 mm ungefähr vielleicht, hatte ich dann so 1,5 cm Tartar oben drauf. Ja, also ich kann es nur dringend empfehlen, mal nach Prag zu fahren. Unser Hotel war super, okay, war auch nicht teuer, die Lage war total klasse, war total ruhig. An jeder Ecke.
Ja, musst du mir mal sagen, weil ich habe nämlich mit dem Hotel, weil ich habe zum Geburtstag habe ich eine Reise bekommen von meiner Frau und so ein Wochenende. Und das könnte man ja auch mal in Prag verbringen.
Absolut, also wirklich absolut. Und da kann ich
also auch wirklich Zugfahrt von Hamburg nach Prag 6:40.
Ja, musst halt früh los.
Ja.
Aber also ich kann dir dann auch noch ein paar Sachen sagen, die nicht auf dieser Foodmap sind, die wir auch gefunden haben, wo man auch sehr gut essen und trinken konnte. Also alles in allem ein traumhafter Urlaub. Also wirklich, das hat alles gestimmt. Alles. Ja, das Essen, das Trinken, die Stimmung, das Zimmer, alles. Also so sehr, dass ich für nächstes Jahr im April, ohne zu wissen, ob ich da überhaupt Zeit habe oder sonst irgendwie was, einfach schon mal ein Zimmer reserviert.
Das ist typisch,
ja. Aber ist mit kostenloser Stornierung. Also das heißt, wenn sich dann irgendwie Ende dieses Jahres rausstellt, dass ich es doch nicht kann. Ja. Ja, dadurch kam ich jetzt auf die Trockenheit und den Martini.
Ja.
Und der Signature-Drink übrigens, den erklärt er auch im Podcast dann in der Sendung. Ich glaube, nächste Woche haue ich die mal raus. Ist im Grunde ein Gin Tonic. Er sagt, weißt du, du trinkst 20 Jahre lang Gin Tonics und irgendwann denkst du, das reicht nicht. Irgendwie reicht das nicht. Und dann guckst du, was trinkst du denn sonst so? Aperol Spritz. Aber dem fehlt ein bisschen der Druck, dem Aperol. Also hat er einen Gin Tonic gemacht und da Aperol reingeschüttet. Und jetzt hast du einen Aperol Spritz, ja?
Ja, ja,
der im Abgang und im Nachhall den Druck vom Gin hat.
Okay.
Und im Vordergrund oder im ersten Moment halt diese leichte Gardasee-Frische vom Aperol.
Ah, okay.
Total geile Idee.
Okay.
Mischungsverhältnis weiß ich jetzt
nicht. Kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, aber müsste man mal ausprobieren.
Ist total super. Ist ein bisschen süß. Ist mir persönlich zu süß. Ich habe gesagt, ist ein little bit sweet. Ja, hier, Zitrone. Ja, aber muss man ausprobieren. Ich konnte mir Pop Tonic vorher auch nicht vorstellen. Von daher.
Ah, ja. Stimmt.
Hattest du schon alles über diesen Wein erzählt eigentlich, bevor ich dich mal wieder unterbrochen habe?
Oh, weitestgehend schon, ja, glaube ich. Ja. Genau, der Christian Bellet, der diese Cantina della Volta gegründet hat vor ein paar Jahren, der hat halt sein Handwerk in der Champagne gelernt. Und das schmecken wir dann sozusagen auch bei dem dritten. Das ist der mit dem etwas schickeren Etikett.
Oh, warte.
Das ist der Rosé.
Es gibt doch ein Rosé noch dazu.
Genau, es gibt ein Rosé und Christian Bellet, also der kommt halt aus der Gegend, hat dann aber sein Handwerk in der Champagne gelernt, weil er gesagt hat, ich will, also wenn ich Lambrusco mache, wenn ich Schaumwein mache in Italien, dann möchte ich dahin, wo sie es richtig machen, da will ich das lernen. Und dann ist er halt mit dem Wissen aus der Champagne im Gepäck wieder nach Hause und macht halt eben Lambrusco auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also Rimosso ist sozusagen diese knalltrockene und mit diesem Hefetrub eigentlich eine sehr traditionelle Art, einen Schaumwein zu machen. Und das, was wir mit dem Rosé im Glas haben, ist sozusagen das, ich würde sagen, im Moment das Nonplusultra, was es an Lambrusco gibt. Das ist natürlich kein klassischer Lambrusco mehr, aber es ist eben doch wieder Lambrusco, weil
das Nonplusultra
an Qualität, an Eleganz, Qualität und so weiter.
Schaumwein oder auch als Stillwein? Also gibt es diese Art auch als Stillwein?
Lambrusco?
Ja, diese Art, ja, klar, Lambrusco gibt es auf jeden Fall als Stillwein auch, ne?
Ja.
Ich meine jetzt die Art wie den letzten, also den mittleren.
Ja, das ist jetzt, also Du meinst jetzt,
weil du sagtest, Moment, das wäre das, Moment, also dieser...
Der dritte Wein, ne? Der dritte.
Ach so, du redest schon über den dritten, dass das...
Ich rede jetzt gerade über den dritten.
Ach so, genau. Entschuldigung,
genau. Da habe ich mich getan. Ja, genau. Okay. Sorry. Also der dritte, gerne ins Glas gießen, das ist halt ein heller Rosé. Und das ist sozusagen das, was er in der Champagne gelernt hat, wenn man so will, umgesetzt in der Emilia-Romagna. Und ich würde sagen, also ich kenne nichts, was auch nur annähernd daran kommt an Qualität. Also wenn es hier so um Feinheit und Eleganz bei Lambrusco geht. Lambrusco ist eigentlich kein eleganter Wein, okay. Aber dieser Wein, also es ist einfach ein bäuerlicher, ein ruraler sozusagen Wein, der zur bäuerlichen Küche passt. Aber das Interessante bei diesem Wein ist eigentlich, dass er zeigt, dass man aus dieser bäuerlichen Rebsorte einfach auch einen eleganten Schaumwein machen kann, den man im Zweifelsfall auch mal in eine Blindverkostung mit Champagnern und anderen Schaumweinen auf diesem Niveau stellen kann. Der hat ja auch vom Preis her, geht er ja auch schon in die Richtung, ne? Der kostet irgendwie jetzt irgendwas um die 24, 23 Euro. Also es ist halt auch schon hohe, vom Preis her hohe Cremant, Sekt oder niedrige Champagner-Preisklasse.
Und der macht mit mir auch das, was sehr viele Schaumweine machen, die sehr, sehr gut sind.
Ja.
Ich rieche den kaum. Kann auch an einer Allergie liegen. Aber
ja, das liegt vielleicht an einer Allergie. Also ich finde schon, dass er einen deutlichen Duft hat. Der also zum einen was leicht Hefiges hat, zum anderen hat er einfach säuerlich rote Beeren. Also das ist so ein, okay, so ein bisschen Cranberry, so ein bisschen Berberitze, rote Johannisbeer, vielleicht noch so ein Ticken Granatapfel. Also alles, was eigentlich so ein bisschen rot und säuerlich ist.
Aha. Ich nehme leider nur die Hefe wahr in der Nase.
Das so finde ich, hat er so einen Ticken weiße Schokolade, witzigerweise, habe ich zumindest gerade in der Nase.
Oh ja, toll.
Ja, dann hat er, also das ist jetzt aber zum Beispiel im Gegen, ja.
Man merkt schon noch, bei aller Eleganz, gut, ja, wenn ich es nicht wüsste, würde ich das jetzt nicht, natürlich so nicht sagen, aber man merkt schon noch, dass es ein Lambrusco ist.
Ja, das also, aber ist das nicht cool?
Das stimmt, also aber man muss es halt wissen, aber dieses etwas, ja, so, ja, das Bärige, ne? Das,
ja, das Bärige. Frucht,
so. Also was du normalerweise im Schaumwein nicht so findest, findest du in dem und das muss dann vom Lambrusco kommen. Zumindest in den Schaumweinen, die ich bisher so getrunken habe.
Bei dem jetzt schon und dann hat er halt auch noch so eine erdige Komponente, ja, und das hatten wir eigentlich bei dem davor auch, ne? Also das sind jetzt auch die gleichen, im Prinzip die gleichen Rebsorten, das ist jetzt Lambrusco di Sobara und bei dem Rimosco hatten wir das als Frisante und hier haben wir es als Spumante, das heißt, dieser Wein ist tatsächlich sozusagen auch nach diesem Champagner-Verfahren entstanden, ja? Also wobei, zweite Gärung in der Flasche und so weiter. Gefallen. Echt? Krass. Also ich find das hier schon wirklich super, muss ich sagen.
Sehr schön. Chat. Irgendwie ist Lambrusco wie ein Opel. Das kann wahrscheinlich qualitativ gut sein, trotzdem gehe ich skeptisch ans Glas.
Also ich finde es super. Ich finde, also da kommt jetzt auch noch so ein, in der Nase, kommt jetzt auch noch schon ein schöner roter Apfel mit dabei.
Ach verdammt, ich hätte mir noch ein bisschen Nasenspray reinhauen sollen. Ne? Naja.
Und am Gaumen hat er, der ist halt Brut, also der hat so eine gewisse Süße hat er mit drin, aber nicht so zu viel, also irgendwie ja, um die 10.
Das ist auch genau das, was mir an dem anderen besser gefallen hat, der war knackiger.
Okay.
Aber.
Ja, ich finde es super. Also ich kann das gut verstehen, also das ist... dieses wirklich knochentrockene bei dem Rimosso mit diesem Hefigen dazu, das ist schon eine sehr geile Kombination. Das hier ist halt tatsächlich so ein, ja, durch diese leichte Süße wiederum, im Prinzip auch ein bisschen gefälliger, klar.
Und den davor, den Rimosso, den rieche ich vor allen Dingen auch noch. Macht ja vielleicht auch noch ein bisschen was aus. Aber ist mir tatsächlich, der ist mir ein bisschen zu sweet, tatsächlich.
Okay. Ja, genau. Also, so viel zu, also drei sehr unterschiedlichen Varianten von Lambrusco. Und die zeigen, finde ich, dass man diesem ganzen Thema wirklich eine Chance geben darf, sollte, muss.
Ja.
Und was unser Thema, Oberthema jetzt angeht, sozusagen, ist das der Einstieg in so ein paar Sendungen, vielleicht eine ganze Reihe Sendungen, immer mal wieder unterbrochen, die wir jetzt einfach mal über Italien machen. Ne? Ja. Ich wollte eigentlich ursprünglich, dachte ich, wir fahren mit Südtirol an, aber da gibt's gerade, also ich habe jetzt einen Italien-Spezialisten, einen Händler, mit dem machen wir die nächsten drei Sendungen und da kann man dann im Zweifelsfall auch die Weine für die nächsten drei Sendungen direkt zusammen bestellen oder eben auch die Monate einzeln. Aber der hatte gerade einfach Jahrgangswechsel bei fast allen Weinen. Ja, das heißt, er hatte von den Sachen einfach gar nicht mehr genug da oder die waren nicht verfügbar gerade und die tudeln jetzt alle gerade so ein bis Ende dieses Monats eigentlich und dann müsste eigentlich so übernächste Woche müsste man die Sachen alle bestellen können und dann fangen wir im Prinzip ganz oben im Norden an, nämlich mit Südtirol.
Ja.
Aber ich fand das jetzt so sozusagen als Schaumweineinstieg einer verunglimpften Sorte eigentlich, Rebfamilie, fand ich das jetzt ziemlich gut.
Absolut, vor allen Dingen so schön unerwartet. Also ich bin da ja ein bisschen vorbelastet. Mir ist ja vor zwei Jahren, hat mir ein Hörerpärchen einen Kartonwein mitgebracht. Was vor zwei Jahren oder drei Jahren, siehst du, ich kriege die Zeit nicht mehr hin.
Ich glaube vor zwei
und
Jahren.
Das war auch so, hier, wir haben dir was mitgebracht aus dem Urlaub. Und ich nehme so den Karton und die haben an meinem Gesicht, und es stand halt groß Lambrusco drauf. Und die haben an meinem Gesichtsausdruck gesehen, was sie als nächstes sagen müssen. Die haben wirklich gesagt so, ja, nee, wir haben genauso geguckt, aber gib mir mal eine Chance. Und das war halt auch ein Schaumwein, ein roter. Weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Aber das heißt, ich wusste schon, dass es das gibt. Aber auch, dass es das in so einer Variationsbreite gibt, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, die machen dann halt so ein, und der war relativ süß auch, also nur so gefällig halt, so ein Saufwein auch. Aber dass es das auch in so Knochen trocken gibt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der gefällt mir wirklich ausnehmen. Gut, wie lange kann ich den denn jetzt in den Kühlschrank stellen? Also, weil Schaumwein hält sich ja nicht so lange, außer man tut einen Löffel rein, wie wir alle wissen.
Genau. Also.
Entschuldigung. Stand letztens bei uns in der Küche im Radio. Steht eine halbe Flasche Sekt oder irgendwie sowas im Kühlschrank und da oben drin ein Löffel. Habe ich auch gedacht. Ihr Journalisten, gerade ihr, solltet doch in der Lage sein, Sinn von Unsinn zu unterscheiden oder zumindest gelernt zu haben, wie man Sinn von Unsinn unterscheiden lernt. Und gerade euch sollte das doch nicht passieren, dass ihr einen Löffel in so eine Flasche im Kühlschrank steckt. Aber nee. Ich werde wieder laut, ich habe zu viel getrunken, oh Gott. Ja, und du wolltest was sagen und ich habe dich mal wieder nicht lassen, ist es immer.
Nö. Ich glaube, ich habe genug geredet.
Echt?
Ja, also ich tue da immer Glaskorken rein, obendrauf.
Ja.
Ich finde, dass man eigentlich alle Arten von Schaumwein, wenn die Weine selber gut gemacht sind, so wie bei allen Weinen, locker eine Woche im Kühlschrank stehen lassen kann.
Aha.
Der Schaum verringert sich in einem gewissen Maße natürlich. Aber wenn der Wein gut gemacht ist, dann ist das eigentlich gar nicht schlimm, weil der Wein dann für sich bleibt, ja, auch mit weniger Schaum. Aber der Schaum hält sich eigentlich ganz gut, also wenn die Flaschen nicht zu leer sind, ja. Also wenn du eine halbe oder eine Dreiviertel Flasche tatsächlich noch hast, also eine halbe reicht eigentlich schon, dann hält sich auch der Schaum ganz gut. Also ich glaube, dass man die über die nächsten Tage gut trinken kann und wie gesagt, gerade die ersten beiden definitiv irgendwie zur Brotzeit abends, das passt schon. Genau. Und was ich letztes Mal vergessen habe und dieses Mal nochmal sagen möchte, ist, dass ich jetzt seit März jeden Sonntag einen kurzen Podcast mache, in dem ich einen Wein vorstelle, der mir begegnet ist, den ich besonders gut finde. Und ich habe hier jede Menge Zeug stehen. Ich habe hier jede Menge Flaschen stehen, die darauf warten, dass ich sie sozusagen sonntags bespreche. Insofern hat das Ding durchaus Zukunft und abgesehen davon habe ich jetzt auch einfach angefangen, mal wieder sporadisch Interviews zu machen. Sehr angefangen gut. Habe ich mit Hendrik Thoma, der Wein am Limit macht hier in Hamburg und von dem wir ja auch schon Weine dabei hatten in zwei Sendungen. Mit dem habe ich vorletzte Woche ein Interview geführt und nächste Woche kommt halt Nico Brandner von Grieselsekt in Binsheim, der einfach auch eine geile Geschichte hat, wie er dazu gekommen ist. Und genau, das war mir ja doch ein Anliegen, das mal wieder zu machen.
Wie lange machst du die Wein am Sonntag Folgen jeweils?
Ach, 10-12 Minuten.
10-12 Minuten, okay.
Also ich stelle einen Wein vor und ich rede einfach ein bisschen was über Herkunft, Rebsorte und Geschmack und dann ist auch schon gut. Also ja. Weil ich glaube, die erste Sendung habe ich irgendwie eine halbe Stunde gemacht, da habe ich einfach die ganze Zeit gelabert und dann sagten mir zwei Leute, ist alles toll, aber wenn du das einfach nur alleine erzählst und nicht im Dialog, dann reicht es auch, wenn du das eine Viertelstunde machst.
Ja,
und
absolut,
das stimmt auch, das stimmt. Ne? Also es ist einfach ein Wein sozusagen mal kurz erklärt und hervorgehoben.
Ah.
Ja, ja.
Der Chat fragt noch, ich habe da ein leichtes Sherryfass im Geschmack beim Rosé, kann das sein?
Leichtes Sherryfass, also das wäre sozusagen so ein bisschen so eine Florhefe und so ein bisschen was Oxidatives in Richtung Walnuss oder?
Keine Ahnung, mehr steht da nicht.
Okay, vielleicht antwortet vielleicht, der Chat auf die Frage von mir eben.
Kann sein.
Vielleicht kann er das machen.
Vielleicht, ja, genau. Vielleicht ist das aber auch einfach so furchtbar verzögert alles. Ich weiß leider nicht, wie zeitnah der Stream da hinkommt. Aber können wir ja dann im Zweifelsfall auch in den Kommentaren zur Sendung diskutieren, oder?
Mhm.
Ist vielleicht, ja, das machen wir.
Also ich kann es jetzt nicht erkennen, aber was... Also wenn sozusagen dieser Hefeton vom Sherry gemeint ist, dann könnte ich es ein bisschen nachvollziehen, ja. Also es ist jetzt ja kein, also es gibt ja diese Brioche-Hefen beim Champagner, diese so ein bisschen ausladenderen Hefenoten, die hat er jetzt eigentlich nicht, sondern der hat schon so ein bisschen so eine straightere Hefenote.
Der Chat schreibt gerade eher süßer Sherry Holz. Tja.
Also eher holzig. Sherry hat eigentlich,
okay. Also eher holzig, schwer zu sagen. Naja, wir werden da wahrscheinlich nie hinkommen.
Ja, ich gebe dir recht. Der, ich glaube, wenn die sich trauen würden, den... Okay. Wenn die sich trauen würden, den Rosé Lambrusco extra Brut statt Brut zu machen, wäre er besser.
Ja, danke. Genau das wollte ich hören.
Also ich sag mal, 3 Gramm statt 9 Gramm wäre deutlich cooler.
Ja.
Ja.
Da ist so eine Sweetness drin, die mir auf Dauer nicht gefällt.
Genau, vor allem wenn es ein bisschen wärmer wird, dann wird es ein bisschen zu süß. Mhm. Das stimmt. Wirklich ein tolles Produkt, aber es könnte ein bisschen trockener sein. Also ja, finde ich auch.
So, jetzt haben wir zum Schluss der Sendung dem auch noch ordentlich einen mitgegeben. Einen Termin für die nächste Sendung haben wir noch gar nicht. Da müssen wir mal gucken.
Nee, müssen wir jetzt gleich mal gucken.
Wird ein bisschen eng bei mir. Kann sein, dass wir eine kleine Sommerpause einlegen müssen, aber wir schauen mal,
wie
wir
das kriegen.
Ja. Damit wäre dann alles gesagt, oder?
Für heute schon.
Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Und euch wie immer Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.